Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 93, Soha. Diese Verse sind an den Propheten gerichtet, der Vater- und Mutterlos aufwuchs, in seiner Jugend schon in der götzendienenden Gesellschaft, in der er lebte, nach Gott suchte, sich nach ihm sehnte und von ihm rechtgeleitet wurde. Nun zur Übersetzung dessen, was Gott ihm mit diesen Versen sagte. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Beim hellen Morgenlichte und bei der Nacht, wenn sie am stillsten ist. Dein Herr wird dich nicht verlassen, noch ist er über dich erzürnt. Ganz gewiss wird das Jenseits für dich besser sein als das Diesseits. Bald schon wird dir dein Herr so reichlich geben, dass du voller Freude darüber sein wirst. Fand er dich nicht als weise und gab dir Obdach? Und fand dich verirrt und führte dich richtig? Und fand dich in Armut und machte dich reich? Darum bekümmere nicht die Weise und schilt nicht den Bettler und berichte von der Gnade deines Herrn.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 30. Juni 2023, gleich dem 9. Tier 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamischer Lebensstil«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi in der Stadt Bam eingetroffen. Minister fordert UN-Mitglieder auf, sich an Flüchtlingskosten Irans zu beteiligen. Albanische Polizei dringt erneut in MKO-Terroristenlager ein und beschlagnahmt Dokumente. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi in der Stadt Bam eingetroffen. Der Präsident der Islamischen Republik Iran ist am Freitagmorgen in der Stadt Bam in der zentraliranischen Provinz Kerman eingetroffen. Er wird in der Provinz mehrere Projekte im Bereich Wasser und Elektrizität einweihen und den Stand der ergriffenen Maßnahmen seiner Regierung überprüfen. Heute Morgen traf Präsident Seyed Ebrahim Raisi mit der offiziellen Begrüßung durch Verantwortungsträger der Provinz am Flughafen Bam ein. Auf dem Tagesplan des iranischen Präsidenten sowie seiner Delegation stehen die Einweihung mehrerer Pläne und Projekte im Bereich Wasser und Elektrizität sowie die Überprüfung des Stands der durch seine Regierung getroffenen Maßnahmen in dieser Provinz. Während seines Aufenthalts in der Provinz Kerman wird Präsident Raisi die ersten Wasserversorgungsprojekte für die Städte Bam und Barawat sowie die riesigen Abwasserprojekte der Stadt Sirjan mit einer Aufbereitungskapazität von 26.500 Kubikmeter pro Tag einweihen. Die Verteilung von 260 Solaranlagen unter den Nomaden von 16 Städten und die Stromversorgung mehrerer Dörfer im Norden und Süden der Provinz Kerman sind weitere Projekte, die im Beisein von Präsident Raisi in Betrieb genommen werden. Minister fordert UN-Mitglieder auf, sich an Flüchtlingskosten Irans zu beteiligen. Der iranische Innenminister hat die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen aufgefordert, sich an den Flüchtlingskosten zu beteiligen, die der Islamische Republik auf dem Höhepunkt der westlichen Sanktionen gegen Teheran aufbegründet wurden. Ahmad Wahidi äußerte sich am Mittwoch anlässlich des Weltflüchtlingstages und sagte, Iran beherberge inmitten der wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen rund 5 Millionen Flüchtlinge. Wahidi bemerkte, dass Iran, insbesondere seit dem Sieg der Islamischen Revolution im Jahr 1979, unterdrückte Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt aus humanitären Gründen mit offenen Armen aufgenommen habe. Allerdings erhalte das Land für die Aufnahme dieser Vertriebenen nicht die gebührende Anerkennung und Unterstützung, sagte der Minister und wandte sich an die Vertreter verschiedener Länder in der UN. Sie sollten uns bei den Kosten unterstützen, die Iran in dieser Hinsicht zu tragen hat. An anderer Stelle in seinen Ausführungen erinnerte Wahidi daran, dass viele derjenigen, die auf der ganzen Welt auf der Flucht sind, aufgrund der Politik westlicher Länder aus ihren Heimatländern vertrieben wurden, sagte Wahidi. Er verwies unter anderem auf Syrien und stellte fest, dass im gesamten arabischen Land Millionen von Menschen durch die Terrorgruppe IS vertrieben wurden, die nach eigenen Angaben der USA von Washington selbst gegründet wurde. Albanische Polizei dringt erneut in MKO-Terroristenlager ein und beschlagnahmt Dokumente. Die Polizei in Albanien ist in ein Lager eingedrungen, in dem Mitglieder der terroristischen Mujahedin-Rahr-Organisation MKO westlich der Hauptstadt Tirana untergebracht sind. Eine Woche zuvor hatte die Polizei denselben Ort durchsucht, weil es Hinweise darauf gab, dass dort Cyberangriffe gegen ausländische Institutionen durchgeführt wurden. Laut Albanian Daily News waren am Donnerstagmorgen Sicherheitskräfte am Eingang des Lagers Ashraf III in der westlichen Stadt Manes im Einsatz und kontrollierten alle Fahrzeuge, die das Gelände verließen. Am 20. Juni drangen albanische Sicherheitskräfte in das Lager ein und beschlagnahmten 150 Computergeräte, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung stehen. Der albanische Innenminister Bledi Kuchi und der Chef der Nationalpolizei Muhammad Rum Bolaku sagten, bei der Razzia seien sowohl Polizisten als auch MKO-Terroristen verletzt worden. Die Terroristen gingen davon aus, dass Albanien ihr ständiger Stützpunkt für terroristische Aktivitäten sein würde, darunter Cyberangriffe und Medienaktivitäten gegen Iran. Aber die ausdrücklichen Warnungen Irans vor Vergeltungsmaßnahmen gegen die Bedrohungen der Sicherheit des Landes haben alle Länder daran erinnert, dass die Unterbringung von Terroristen ihren Preis hat, sagte eine informierte Quelle, die mit den Aktivitäten der MKO-Terroristengruppe vertraut ist. Die Europäische Union, Kanada, die Vereinigten Staaten und Japan hatten die MKO zuvor als Terroristenorganisation eingestuft. Im Jahr 2012 wurde die Gruppe von der US-Liste der Terrororganisationen gestrichen. Die EU folgte diesem Beispiel und strich die Gruppe von ihrer Liste terroristischer Organisationen. Die MKO hat bei Terroranschlägen gegen iranische Zivilisten und Regierungsbeamte fast 17.000 Iraner getötet. Die Gruppe veranstaltet jedes Jahr aufwendige Konferenzen in Paris, an denen bestimmte amerikanische und andere westliche Amtsträger als Ehrengäste teilnehmen. Iraks Außenministerium bestellt schwedische Botschafterin in Bagdad ein. Aus Protest gegen die Koranschändung in Schweden hat das irakische Außenministerium die schwedische Botschafterin in Bagdad vorgeladen. Ahmed Assahaf, der Sprecher des irakischen Außenministeriums, gab an, die schwedische Botschafterin in Bagdad sei ins Außenministerium einbestellt worden. Assahaf fügte hinzu, das irakische Außenministerium hat die schwedische Botschafterin darüber informiert, dass das Land starke Einwände gegen das Vorgehen der schwedischen Regierung erhebt, Extremisten die Erlaubnis zu erteilen, den Heiligen Koran in Stockholm zu schänden und zu verbrennen. Das Außenministerium in Bagdad forderte zudem die schwedische Regierung auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um wiederholte Beleidigungen des Heiligen Koran zu stoppen, und betonte, dass gesetzliche Erlaubnisse und Redefreiheit keine Rechtfertigung für die Beleidigung religiöser Heiligkeiten seien. Die erneute Koranschändung in Schweden hat bei Muslimen weltweit Empörung ausgelöst. Die Arabische Liga forderte, islamfeindlichen Ideen entgegenzutreten. Der türkische Staatschef Erdogan kündigte an, entschlossen reagieren zu wollen. Auch Iran hat darauf scharf reagiert. In Abwesenheit des schwedischen Botschafters wurde der Geschäftsträger dieses Landes ins Außenministerium in Teheran einbestellt. Der Geschäftsträger der schwedischen Botschaft in Teheran wurde vom Generaldirektor für Westeuropa in Abwesenheit des Botschafters des Landes in das Außenministerium einbestellt. Der für Westeuropa zuständige Generaldirektor im Außenministerium der Islamischen Republik Iran verurteilte dabei die jüngste Beleidigung der wichtigsten islamischen Heiligtümer und bezeichnete das Schweigen und passive Verhalten der schwedischen Regierung als einen Faktor zur Ermutigung von Verstößen gegen eines der grundlegenden und offensichtlichen Prinzipien der Menschenrechte, nämlich das Prinzip der Achtung religiöser Werte. UN-Bericht: Rekrutierung von Kindern durch militante Gruppen in Syrien nimmt zu, obwohl Kämpfe nachlassen. Laut einem UN-Bericht haben von Ausländern unterstützte militante Gruppen in Syrien eine wachsende Zahl von Kindern in ihre Reihen rekrutiert, obwohl die Kämpfe in den meisten Teilen des vom Krieg zerrütteten Landes nachlassen. Die Zahl der von extremistischen Gruppen in Syrien rekrutierten Kinder ist in den letzten 3 Jahren stetig gestiegen, von 813 im Jahr 2020 auf 1296 im Jahr 2021 und 1696 im Jahr 2022, stellte die Weltorganisation fest. Zu den Rekruten von Kindern gehören dem Bericht zufolge auch die sogenannten syrischen demokratischen Kräfte SDF, eine von den USA unterstützte und von Kurden geführte militante Gruppe, die gegen Damaskus kämpft. Im Jahr 2022 führten die Vereinten Nationen mehr als ein Drittel der Fälle, nämlich 637, auf die SDF und mit ihr verbundene Gruppen im Nordosten Syriens zurück. In dem Bericht heißt es außerdem, die Vereinten Nationen hätten 611 Rekrutierungsfälle durch von der Türkei unterstützte Militante der sogenannten Freien Syrischen Armee bestätigt, die in der Vergangenheit an bewaffneten Auseinandersetzungen mit der SDF beteiligt waren, und 383 durch die Terroristengruppe Hayat al-Tahrir al-Sham, HTS, im Nordwesten Syriens. Seit März 2011 wird Syrien von einer Militanz- und Zerstörungskampagne erfasst, die von den USA und ihren Verbündeten unterstützt wird. Das US-Militär hat seine Truppen und Ausrüstung im Nordosten Syriens stationiert. Das Pentagon behauptet, dass der Einsatz darauf abzielt, zu verhindern, dass die Ölfelder in der Region in die Hände von IS-Terroristen fallen. Damaskus betont jedoch, der Einsatz ziele darauf ab, die natürlichen Ressourcen Syriens zu plündern. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 25 Grad, Mashhad 29 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Tafreshi mit dem Titel Iran Man, das heißt Mein Iran.
میهنم ایران، خار زمان مهد آزادی از دشمنان کی بود با کرد میهنم 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 ایران وطن ای بهارت بهار دلم سرافرازیت افتخار دلم به دامان گرمت قرار دلم ای بهار دلم ای بهار دلم
وطن ای بهارت بهار دلم سرافرازیت افتخار دلم
ای بهار دلم ایران من ای سرای امان شادمان 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 به ما آینده ما
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Liebe Hörerfreunde, im letzten Teil unserer Sendereihe hatten wir ja die schöne, sehenswerte und erlebnisreiche Stadt Shiraz in der Provinz Fars im Südiran verlassen und uns ein wenig dem Leben der zum Teil noch wandernden Nomadenstämme in dieser Gegend gewidmet. Wir haben Ihnen dann überwiegend von einem der größten iranischen Stämme, nämlich den Reshroi, erzählt und auch erwähnt, dass die Knüpf- und Webarbeiten der Frauen dieses Stammes zu den Besonderheiten der iranischen Teppichknüpfkunst gehören. Heute wollen wir zu diesem Thema noch etwas mehr berichten, nun erstmal ein paar Takte Musik. Wer Teppiche und ähnliches Gewebe knüpfen will, der benötigt Wolle, ganz zu schweigen von den Schafen. Aber da wir bei den Nomadenstämmen sind, ist diese Grundlage ja schon gegeben. Die Schafe sind da und somit auch die Wolle und die hat für die Stämme noch einmal eine ganz besondere Bedeutung. Die Wolle ist eines der Erzeugnisse dieser Menschen, durch die sie unter anderem ihren Lebensunterhalt bestreiten, denn sie ist das Grundmaterial für die Knüpferei und Weberei und die ist wiederum eines der wichtigsten Kunsthandwerke des Reshroi-Stammes. Schafwolle und auch Ziegenhaare und die daraus resultierenden Teppiche, Kelims oder andere Produkte sind also von großer Bedeutung in dieser südiranischen Provinz. Deshalb möchten wir an dieser Stelle auch noch einmal besonders auf die Registrierung der Teppichknüpfkunst der Stämme in der Provinz Fars in der Liste für geistiges Kulturerbe der UNESCO hinweisen. Diese erfolgte im Jahr 2010 neben der Aufnahme von 4 weiteren wertvollen Kulturerben in Iran. Die Gewinnung der Wolle ist bei den Stämmen mit verschiedenen Sitten und Bräuchen verbunden, die seit alters her von diesen praktiziert werden. Im Laufe eines Jahres gibt es 2 Termine für die Gewinnung der Wolle, das Paschmchini, also die Schafschur. Die erste Schafschur erfolgt zu Beginn des Frühjahrs, das heißt noch im Winterquartier, dem Reschlok. Die zweite Schur wird im Sommer vorgenommen, wenn die Nomaden im Sommerquartier, dem Yeylar, sind. Die Wolle der zweiten Schur wird gewöhnlich für die Herstellung von Namad, das sind kleinere und größere Filzunterlagen, die gewalkt, aber nicht geknüpft werden, verwendet. Die Herstellung der Namad erfolgt ebenfalls in traditioneller Verfahrensweise, die sich von der Knüpf- oder Webarbeiten der Stämme aber völlig unterscheidet. Erst die Wolle der zweiten Schur im Sommer wird dann zum Knüpfen von Teppichen oder Weben von Kelims und anderen Gebrauchstextilien verwendet. Heute wollen wir nun noch intensiver auf die Herstellung von Teppichen und anderen Bodenbelägen in der südiranischen Provinz Fars eingehen, die zu den bedeutenden Exportartikeln Irans gehören. Grundlegend können wir 2 Herstellungsrichtungen unterscheiden. Die eine ist die Teppichknüpferei, bei der Teppiche und Gerbe entstehen, also Bodenbelege mit Flor. Und die andere ist die Teppichweberei, bei der Kelims, Sumak und andere florlose Flachgewebe hergestellt werden. Bei den Reishroi und anderen Stämmen werden auch Gewebe wie Satteltaschen oder Decken hergestellt, die für die Abdeckung oder Aufbewahrung verschiedener Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens genutzt werden. Für diese Gewebe werden oft beide Techniken, das Knüpfen und das Weben, kombiniert. Die schönste der handwerklichen Künste bei den Stämmen ist also die Teppichherstellung, die ein Gemisch ist aus Arbeit, Anstrengung und Kunstfertigkeit und von den fleißigen Frauen der Stämme ausgeführt wird. Die Reishroi und die Khamse sind es, die vor allem die Teppichherstellung betreiben. Ein Merkmal der Teppichherstellung durch die Nomadenstämme ist, dass die Knüpfwerke in einem kurzen Zeitraum hergestellt werden müssen. Denn bei mindestens 2 Wanderungen pro Jahr, vom Winterlager ins Sommerlager und umgekehrt, ist die Zeit knapp bemessen.
Dies ist also der Grund dafür, dass die Teppiche der Nomadenstämme sich in den Maßen, den Mustern und in der Knotenzahl stark von den bekannten Perserteppichen unterschieden. Nomadenteppiche sind in der Regel kleiner, haben gröbere Muster und eine geringe Knotenzahl pro Quadratmeter. Bei der Herstellung dieser Teppiche wird in der Regel ein flach auf dem Boden liegender horizontaler Knopfrahmen verwendet. Es wird also über dem Boden geknüpft und nicht wie beim vertikalen Knüpfrahmen in der Luft. Der horizontale Knüpfrahmen für kleinere Teppichmaße eignet sich auch besser für den Transport bei den Wanderungen, ist einfach gebaut und kann in kürzester Zeit auf- und abgebaut werden. Thank you. Sicher ist Ihnen, liebe Hörerfreunde, der Gabeh ein Begriff. Diese Art Knöpfwerk der iranischen Stämme und insbesondere auch der Reshroi in der Provinz Fars war ursprünglich ein Gebrauchsgegenstand für die Nomaden, den sie gerne auch als Schlafmatte verwendeten. Durch die Änderung des Modegeschmacks in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts im Westen fand diese einfache Teppichart aus Iran auf einmal große Beachtung in Europa und den USA, woraus eine starke Nachfrage resultierte. Dies wirkte sich dann auch entsprechend auf die Gewohnheiten und die Menge der Herstellung dieser Teppichart aus. Beschreiben wir nun erst einmal den Gabeh kurz. Der Hintergrund dieser Teppichart stellt die Ebenen und Landschaften, in denen die iranischen Nomaden in der Provinz Fars leben, dar und ist meist einfarbig. Die Frauen und Töchter der Nomadenstämme knüpfen in diese meist einfarbigen Hintergrundflächen Motive aus dem Umfeld, in dem sie leben, Menschen, Tiere und Pflanzen oder Himmelserscheinungen in stark reduzierter Darstellungsform oder auch Symbole für in ihrem Leben bedeutsame Dinge. Der Löwe ist ein beliebtes Motiv der Gashroi-Knüpferinnen, der außer einer antiken Bedeutung auch eine Verkörperung des Edelmutes dieses Nomadenstammes ist und sicher auch im Zusammenhang mit der Existenz von Löwen in dieser Provinz steht. Gabeh-Teppiche werden in der Regel ohne Vorlage und zumeist mit unsymmetrischen Mustern geknüpft. Die Muster sind sozusagen ein Ausdruck von Tradition und Intuition und somit äußerst individuell und einzigartig. Die Farbenvielfalt und Intensität ist außerdem ein besonderes Merkmal für die Gabeh der Rashroi-Nomaden. Den Gabeh aus anderen Herkünften werden zumeist in den Naturfarben der Schafwolle geknüpft. Traditionell wurden Gabeh-Teppiche in den Maßen 100x150 cm oder 115x200 cm geknüpft, was jedoch nur ungefähr Maße sind, da es keinerlei Standards dafür gibt. Durch die Nachfrage aus dem Ausland werden inzwischen auch größere Formate angeboten. An dieser Stelle wollen wir auch noch die Jorjims erwähnen, die zu den flawlosen Webarbeiten der Nomaden gehören. Jorjims sind eine Art Webdecken, die zur Bedeckung der Schlafutensilien, Deckenkissen oder zur Bedeckung anderer Gebrauchsgegenstände in den Zelten verwendet werden. Aufgrund dieser Verwendung haben sich die verschiedensten Größen. Diese Textilien werden in den verschiedensten Farben und verschiedensten, meist geometrischen Mustern oder Reihen gewebt. Für die Herstellung dieser Gewebe werden traditionelle Muster ohne Vorlage, die von Generation zu Generation weiter vererbt werden, verwendet. Die Farben sind meist hell. Die Herstellung von Kelims hat insbesondere auch bei den Rashroi-Nomaden zu einer großen Meisterschaft geführt. Original Rashroi Kelims sind zu 100% aus Schafwolle hergestellt. Die zum Weben verwendete Wolle ist sehr fein und die daraus hergestellten Wollfäden sind äußerst dünn. Die hohe Farbbeständigkeit der Original Rashroi Kelims gegenüber Waschen und Lichteinwirkung ist einer der Faktoren, der zu ihrer Berühmtheit geführt hat. Bei der Herstellung dieser wertvollen Kelims liegen alle notwendigen Arbeiten vom Spinnen der Wolle übers Färben, Kettfäden, Aufziehen und Weben bei den Frauen. Wie wir schon erwähnt haben, sind die Muster der Knüpf- und Webwerke der iranischen Nomadenstämme und insbesondere auch der Rashroi allein das Ergebnis der Genialität der Knüpferinnen. Wir hoffen, Ihnen einen kleinen Einblick gegeben zu haben und verabschieden uns bis zu einem anderen Mal.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Farshad Jamali mit dem Titel Sir Nemi Shavam Zito. Auf Deutsch, ich werde nicht satt von dir.
تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. با ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. شکنید کوزه را، پاره کنید مشک را، جان به بر می روم، پاک کنید راه من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. تو نیست جز این گناه من.
جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من.
این نفس این زمین بود، چرخ زنان چاس ما، این زمین بود، چرخ زنان چاس ما. ذره به ذره رفتن
دست و بس خرمن نور ماه من. خرمن من اگر بشان جز این گناه من جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من
سیره می شدم ز تو ای مه جان فضای من جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من سیره می شدم ز تو نیست جز این گناه من
ای دو جهان ای دو جهان
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil. Auch im heutigen Teil zum Thema Islamisch Leben sprechen wir über die Freizeitgestaltung. Wir haben bereits über das Reisen, den Sport und fröhliche Gespräche mit Verwandten und Freunden als Beispiele für eine gute Freizeitgestaltung und deren günstige Wirkung auf Körper und Seele und die zwischenmenschlichen Beziehungen gesprochen. In diesem Beitrag betrachten wir die Medien im Hinblick auf ihre Effekte bei der Freizeitgestaltung. Das heutige Leben geht häufig mit seelischer Belastung, Aufregung und Überarbeitung einher und weist daher negative Begleiterscheinungen auf. Um einen Ausgleich zu schaffen, ist es wichtig, für eine bessere Nutzung der Freizeit zu planen. Eine solche Planung war früher wegen der Unkompliziertheit von Arbeit und Gesellschaft einfacher. Aber heute ist die menschliche Gesellschaft komplexer und komplizierter geworden. Aufgrund der rapiden Weiterentwicklung in der Technik und dem Aufkommen neuer Kommunikationsmittel und Medien haben auch die Freizeitprogramme heute Formen angenommen. Dadurch ist die Planung für sie schwieriger geworden, so dass Verantwortungsträger, Lehrer und Eltern eine größere Aufgabe zu bewältigen haben. Wer für die Freizeitgestaltung plant, soll Ziele ins Auge fassen, wie die Erneuerung von Kräften und Stärkung der Nerven. Freizeitgestaltung sollte Zufriedenheit bewirken und unterhalten, sowie zur Erweiterung dieses Wissens, Nutzung von Fähigkeiten und Kreativität und Entfaltung der Persönlichkeiten beitragen. Die Medien sind heute mehr als nur ein Mittel zur Unterhaltung und Freizeitgestaltung. Sie sind auch ein kulturbildendes Instrument geworden. Die Nutzung von Medien wie Radio, Fernsehen und Internet und Mobilfunk sind heute nahezu ein Muss. Der Medienkonsum hat aber nicht nur positive Aspekte. Medien erleichtern den täglichen Kontakt und viele Angelegenheiten. Sie dienen einerseits der Unterhaltung in der Freizeit, aber sie bedrohen andererseits auch die Moral und die seelische Gesundheit einiger. Die Medien reduzieren zum Beispiel die Gelegenheit für einen Austausch zwischen den Familienmitgliedern und können verursachen, dass die Familienmitglieder sich immer mehr voneinander absondern und ich-betont leben. Es besteht außerdem die Gefahr einer regelrechten, suchthaften Abhängigkeit von Konsum einiger Medien, insbesondere von Handys und vom Internet. Das hat zu neuen Problemen geführt. Die Zahl derer, die eine Abhängigkeit vom Internet oder Computerspielen entwickelt haben, nimmt immer weiter zu. Das mächtigste Medium ist immer noch das Fernsehen. Für viele Familien gilt es als unentbehrlicher Gegenstand und sie denken, es sei unerträglich, kein Fernsehen zu Hause zu haben. Kinder und Heranwachsende verbringen viel Zeit vor dem Fernsehbildschirm. Natürlich hat dieses Medium wichtige Vorteile als Kommunikationsmittel, aber die negativen Wirkungen eines übermäßigen Fernsehgenusses sind offensichtlich. Übertriebener Fernsehgenuss hält den Menschen von anderen nützlichen Freizeitbetätigungen wie Kontakte mit Freunden und Verwandten und Sport ab. Es schadet der körperlichen und seelischen Gesundheit, bis spät in die Nacht vor dem Fernsehen zu sitzen, insbesondere bei Kindern. Das Interesse an bestimmten Fernsehprogrammen hält Schulkinder schnell von der Erledigung ihrer Hausaufgaben ab. Sie gehen zu spät schlafen und können morgens nur mit Mühe aufstehen. Nur ungern gehen sie in die Schule und sind im Unterricht unkonzentriert. Es ist also dringend ratsam, dass Eltern von vornherein den Fernsehkonsum einschränken. Ständiger und langer Fernsehkonsum lässt nicht mehr viel Zeit für nützliche Tätigkeiten wie Lesen, Teilnahme an Sportwettbewerben und konstruktive Freizeitvergnügung übrig. Außerdem werden oft Filme im Fernsehen mit Szenen der Gewalt und Aggressionen ausgestrahlt. Dann haben wir es nicht mehr mit gesunder Unterhaltung zu tun, da sich eine unliebsame Wirkung auf das menschliche Verhalten einstellt. Erwachsene nehmen, da sie Wirklichkeit und Unwirklichkeit voneinander unterscheiden können, weniger Schaden. Dagegen sind Kinder umso mehr gefährdet. Sie haben diese Unterscheidungsfähigkeit noch nicht entwickelt. Eltern müssen wissen, dass Kinder schon ab 2 Jahren aggressives Verhalten nachahmen.
Der unbegrenzte Medienkonsum reduziert auch die Beziehungen zwischen den Mitgliedern einer Familie und treibt jedes Mitglied in eine Art isolierende Selbstbezogenheit, welche anstelle der Gemeinsamkeiten, welche doch der Festigung der familiären Beziehungen dient, tritt. Mit der Zeit bevorzugen die Mitglieder der Familie es immer mehr, sich an einen Computer oder ein getrenntes Fernsehgerät im eigenen Zimmer zurückzuziehen. Die Beschäftigung mit dem Internet ist eine weitere wichtige Möglichkeit zur Freizeitgestaltung. Das Angebot des Internets ist sehr vielfältig. Das Internet bietet Unterhaltung und Reklame. Der Benutzer kann an den Erfahrungen anderer teilzunehmen, sich Wissen aneignen oder einen Warenkauf zu tätigen und so weiter. Dieser virtuelle Raum hat viele Erleichterungen geschaffen und die Erledigung von Angelegenheiten enorm beschleunigt. Aber die Nutzung des Internets will richtig verwaltet und programmiert sein. Es gibt in diesem Ozean der Informationen auch viele destruktive Texte, Bilder und Filme, und es ist schwierig, sich und seine Kinder diesbezüglich zu schützen. Das Internet ist für maximales Tempo und minimalste Kontrolle entworfen worden. Und daher ist es nicht einfach, eine Aufsicht auszuüben, die sich an moralischen Werten orientiert. Es gibt zahlreiche absolut primitive Seiten im Internet, welche die allgemeine Moral, Ehen und Familien gefährden. Die ersten Opfer dieser Bedrohung sind Kinder und Jugendliche. Eine wichtige Gefahr des Internets ist die Internetsucht, das heißt die Gefahr eines übermäßigen Internetkonsums. Ein internetabhängiger Mensch hat, sobald er das Internet nicht nutzen kann, das Gefühl, dass ihm etwas fehlt. Dieses Gefühl wirkt sich störend auf die Beziehungen zu seiner Umgebung aus. Übertriebene, unnötige Internetbesuche treiben ihn noch mehr in die Isolation von der Gemeinschaft. Zu den Folgen der Internetsucht gehören daher Probleme in der Familie zwischen Ehepartnern und in der Eltern-Kinder-Beziehung. Gemäß Statistiken führt die Internetsucht in zahlreichen Familien zur Scheidung. Internetsüchtige verbringen zwischen 40-80% ihrer Zeit im Internet, und dies führt zu Schlafstörungen, welche sich durch starke Übermüdung körperlich bemerkbar machen und die Leistung in Schule, Studium und Beruf senken. Jugendliche sind beim Besuch des virtuellen Raums besonders gefährdet, zumal sie sich in einem Lebensabschnitt befinden, in denen ihre Identität Form annimmt. Wegen der zahlreichen Alternativen, die ihnen Medien wie das Internet zur Verfügung stellen, begegnen sie ständig vielen, teilweise ungeeigneten Verhaltens- und Denkmustern. Diese kunterbunte Vielfalt verwirrt den Jugendlichen bei seiner Suche nach einer konkreten Identität, die mit seinen nationalen und religiösen Sitten und Bräuche übereinstimmt. Sie macht die Reifezeit komplizierter und schwieriger. Inzwischen haben auch Computerspiele eine wichtige Funktion für die Freizeitgestaltung übernommen. Computerspiele fördern zwar einige Fertigkeiten, aber sie schaden bei Übertreibung dem Anwender, insbesondere Kindern und Heranwachsenden, und diese Schäden sind manchmal nicht wieder rückgängig zu machen. Bei vielen Computerspielen wird offenkundig Gewalt verbreitet. Der Anwender wird geradezu zur Gewalt animiert. Er kommt nämlich bei vielen Spielen nur weiter und kann nur dann einen Erfolgsgenuss haben, wenn er einen imaginären Feind tötet. Diese Freude am Spiel, die durch fiktive Gewalt entsteht, hat natürlich besonders bei Kindern eine schädliche Wirkung auf das Denken. Dazu kommen negative Wirkungen von Computerspielen wie der Wunsch zur Absonderung von den anderen. Auch hierbei leiden wieder die Beziehungen zur Gemeinschaft darunter. Außerdem entsteht Bewegungsmangel. Jedenfalls müssen sich die Eltern mit den Computerspielen auskennen und wissen, welche Spiele für welches Alter geeignet sind. Trotz aller negativen Begleiterscheinungen sei abschließend gesagt, dass ein Teil der Freizeit für die Nutzung der modernen Medien vorgesehen werden sollte, natürlich in Kenntnis von ihren positiven und negativen Aspekten. Im nächsten Teil möchten wir über weitere Formen der Freizeitgestaltung sprechen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.